Guten Tag, Professor Dr. Annette Edenhofer ist seit 2021 Professorin an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin mit dem Fachgebiet Religionspädagogik. Und wir werden auch ein bisschen über Lehre und dergleichen sprechen. Wir, das sind, ist eigentlich das Berliner Zentrum für intellektuelle Diaspora an der Katholischen Akademie in Berlin. Und in einem von deinen vielen Ehrenämtern bist du auch im wissenschaftlichen Rat dieser Akademie und hast also es sozusagen mit zu verantworten, dass es uns, dieses Berliner Zentrum für intellektuelle Diaspora, überhaupt gibt. Warum intellektuelle Diaspora? Das kann man auch, wenn man auf dein reiches, tätiges Leben guckt, schon ahnen. Man muss einfach nur mal gucken, wie viele KatholikInnen gibt es denn in Frankfurt am Main, deiner Heimatstadt, wenn ich das richtig sehe. Dort hast du 1982 Abitur gemacht. Ich habe Zahlen von 2022. Ende 2022 waren 17,2% der Einwohner von Frankfurt am Main römisch-katholisch, 13,7% evangelisch, 69,1% anderen Religionen, Glaubensgemeinschaften oder der Konfessionslosigkeit angehörig. Also das ist schon so, dass Kirchen, die gewohnt waren, über Jahrhunderte Mehrheitsreligion zu sein, kulturbestimmend zu sein, in eine diasporische, in eine Minderheitensituation geraten sind. Und wir müssen uns alle darauf einstellen. Und ich habe ganz oft, wenn ich mit Theologinnen und Theologen spreche oder auch mit Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften, das deutliche Gefühl, dass das sich für alle sehr bemerkbar macht. Es gibt ganz wenige, die es noch nicht gemerkt haben. Ich freue mich sehr, in dir eine sehr lebendige, auch medial sehr präsente Gesprächspartnerin hier zu haben und eine intellektuelle Geistesverwandte, würde ich fast sagen. Jedenfalls gibt es ein paar Themen, die wir persönlich gemeinsam haben und einige Themen, die uns eben auch mit dem Projektthema hier sehr verbinden. Ich überlege, also ich kann jetzt den Lebenslauf von Annette Edenhofer, könnte ich jetzt hierher beten, mache ich jetzt mal nicht, ist im Internet zu finden, es ist beeindruckend, so viel kann ich sagen. Und eine kleine biografische Gemeinsamkeit haben wir auch. Wir haben beide als Gymnasiastinnen Schülerhilfe gemacht, Schularbeitenhilfe, du für Kinder mit Migrationshintergrund, ich für Kinder aus obdachlosen Familien. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch etwas, was sehr prägt, wo man immer das Gefühl hat, man möchte etwas abgeben von dem, was man als relativ privilegiert aufgewachsen Bürgerkind genießen durfte und wo man eigentlich ohne, ich weiß gar nicht, wie das bei dir war, du hast immer in katholischen Kontexten dich bewegt, wie viel präsent diese theologische Motivation war und wie viel einfach soziales Engagement war. Ich habe das Gefühl, das geht bei dir auch sehr stark zusammen. Das eine fließt ins andere über, kann man das so sagen?
Ja, ich würde ja, genau, ich würde dem zustimmen. Liebe Gesine, vielen Dank für die Einladung. Wo du Frankfurt ansprichst, in Berlin ist es ja noch steiler von kleinen Prozentzahlen des Diasporischen. Ich war in einer Schulklasse, in der dritten Klasse in Frankfurt am Main mit sehr wahrscheinlich 39 SchülerInnen. Es waren die geburtenstarken
Ja.
Jahrgänge und da gingen, glaube ich, drei oder vier zur Kommunion. Und das waren Kinder, wie wir heute sagen würden, mit Migrationshintergrund. Damals hieß das Gastarbeiterkinder. Es war
Ja.
eine Spanierin, mit der ich sehr befreundet war, und noch zwei, drei andere Kinder. Ja, und die Frage Theologie, das, was für mich Glaube heißt, also Trauen, dass die Hoffnung in einer zerrissenen Welt Gestalt gewinnen kann,
Ja.
war für mich selbstverständlich irgendwie mit so einem sozialen Engagement verbunden. Und es war auch schon gleich eine gute Lehre, die ich heute auch immer mal wieder kriege. Wie kriegt man das, was man glaubt, selber für sich klar zu haben an andere Menschen? Das war schon sehr
Ja,
interessant in Mathe
ja.
und Deutsch, zu sagen, so musst du es machen, geht aber nicht. Also Wege finden, Methodologie, ja, gemäß
Ja.
des Weges und gucken zu binden, aneinander anzuknüpfen. Ja, also da würde ich schon sagen, Didaktik, der Stil ist auch schon ein Testimonial, ein Zeugnis für Gewaltfreiheit. Und die Botschaft, der Weg ist vielleicht bei uns im Christentum was es auch so nicht gibt, noch nicht das Ziel. Aber Weg und Ziel müssen doch, meine ich, alliiert sein, ja, geschwisterlich miteinander harmonieren.
Also nicht der Zweck heiligt die Mittel, nicht per aspera ad astra, sondern eher das Helle soll schon erkennbar sein, auch auf dem Weg dahin. Okay. Du hast dann eine Dissertation geschrieben, 2020 ist sie erschienen, die heißt Die Schule der Feindesliebe, Martha Nussbaums Ethik des Übergangs Zorns, und hast dich sehr viel mit dem Zorn beschäftigt, mit der philosophischen Diskussion des Zorns bei Aristoteles und hast versucht, Aristoteles ein bisschen gegen Martha Nussbaum zu verteidigen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und vielleicht kannst du da diese Begriffe Übergang und Transformation, Übergangszorn und Transformationszorn für uns einfach ein bisschen mal erklären, was da ist. Geht es ja auch darum, etwas klar zu haben. Für dich ist das Ziel des Übergangs klar. Aus dem Zorn soll irgendeine Art von segnender Geste werden. Und der Zorn soll aber nicht übersprungen werden, sondern er soll, psychoanalytisch würde man wahrscheinlich sagen, durchgearbeitet werden. Erzähl bitte mal ein bisschen mehr.
Genau, dazu. Du hast es eigentlich schon perfekt definiert. Martha Nussbaum ist eine Aufklärungsoptimistin, will sie auch selber sein. Das ist kein zugeschriebenes Prädikat. Und sie sagt, Leute, wenn man guckt, was die Misere der Welt ist, alle Leiden, alle Schmerzen, die nicht sein sollen, machen uns zornig. Wenn man da jetzt im Revanche-Modus drauf geht, und da ist eben unser tierisches Erbe für sie wichtig, ich glaube, das arbeitet sie gut raus, getroffen bist du ganz mit deinem Schmerz befasst und siehst den 7x77 Mal, mal biblisch gesprochen, also im Brennglas ganz groß, und deine scheinbar proportionale Verteidigungshaltung ist einfach dann zu viel, überbordend. Und so kommt es eben zu den Revanche-Eskalationen, wo die Talionsformel der Bibel, damit befasst sie sich auch, also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja schon ein Abrüstungsmanöver ist, nicht? Also die Waffengattung wenigstens gleich zu halten und nicht mit aller Macht drüber zu gehen. Nur sagt sie, wenn ich das doch erkannt habe und ich möchte mit dem Zorn mehr Gerechtigkeit stiften und ich weiß, im 21. Jahrhundert, wir sind eine global verbundene Welt, und ich weiß, im 21. Jahrhundert, die technischen Mittel, wenn ich die überbordend nutze, könnten dahin führen, wovon die Apokalypse erzählt. Es muss nicht gut ausgehen hier auf dieser Welt. Wir könnten uns mit den technischen Mitteln, Atombombe und so, selber den Garaus machen. Dann sagt sie, wenn ich das eingesehen habe, und das können Menschen aller Bildungsschichten einsehen, wäre so ihre These, dann weiß ich, dass ich mich entscheiden muss. Ich nutze die Energie für das, was der Revanche-Zorn auch will, nämlich das Gute in der Welt sicherstellen. Ich nutze diese Energie im Deeskalationsmodus, sodass auch Leute, die mich sehr stressen, was wir Feindesliebe vielleicht im Christentum nennen würden und in anderen Religionen, dass ich die mit einpreise, weil Liebe nichts Kuscheliges, Gefühlsmäßiges ist, sondern eine Entscheidung für Nachhaltigkeit, und die kann nicht in Gated Communities, in Clubmentalitäten, wir gegen die anderen sein, sondern die kann nur für alle sein. Und sie macht den Punkt und sagt, jetzt guck doch mal an, wie viele Leute von der Rache dann doch sagen, ich habe es eingesehen, ich lasse es und ich lebe so. Und das hört sich so an, als gäbe es in unserem Leben so ein Vorher- und Nachher-Modus. Und ich glaube, den könnte es sogar manchmal geben, wenn wir gut drauf sind. Aber oft merken wir doch, meine ich, was ganz anderes. Und das hat Aristoteles deutlich mehr am Schirm gehabt. Also zurück dazu. Das Vorher-Nachher nennt sie Übergangszorn. Und sie hat übrigens auch, kann man vielleicht mal kurz sagen, sie geistert ja auch zitiert durch die Feuilletons, meistens falsch zitiert, sage ich jetzt mal dreist, weil ihre Grundkonzeption muss man schon ein bisschen aufsuchen in den Büchern. Sie hat eine ultrakognitivistische Emotionsauffassung. Ja. Emotionen sind gerade dadurch definiert, dass es keine Gefühle, Stimmungen und Körperempfindungen sind, sondern eine aktivierte Tugend, die rational verantwortet ist. E movere, aus mir hinausgehen, ja. Und wenn ich also was eingesehen habe, dass wir beiden Frieden halten sollen, nun sind wir übers Kreuz gekommen, dann bewege ich mich im Übergangszorn hinaus, beklage, was es ist. Und wir als vernünftige weibliche Menschen gucken dann drauf, wie wir es gemeinsam besser machen können. Das ist der Übergang von der Klage in die Kooperation. Und Aristoteles sagt, wenn man genau hinschaut, merkt man, dass Gefühle wie Gäule an uns zerren und sie reißen uns weg. Und Menschen sind noch schlimmer als durch den Trieb. Sogar eingehegte tierische Wesen. Der Mensch in der Rage ist schlimmer als jedes wilde Tier, sagt er in der Ethik. Und deshalb sagt er, mit Revanche muss man sehr vorsichtig umgehen. Und er ist wie Nussbaum eigentlich auch auf dem Pfad der Deeskalation. Und das habe ich in der Diss so ein bisschen kritisiert, dass sie Aristoteles so darstellt, als wäre er ein typisch antiker Statusmann, der auf Rache setzt und noch sehr stolz drauf ist. Ich meine, wenn man es genau anguckt, kann man zeigen, wie vorsichtig er damit umgeht, wie sehr er davor warnt, nicht zu eskalieren. Und vielleicht als letzter Punkt, die Funktion des Zorns bei Aristoteles ist das, was Jesus auch will, nämlich keinen falschen Frieden runterschlucken, der nämlich subtil Opfer fordert, sondern Unrecht wirklich zu benennen, zornig zu werden, dem anderen nicht zu entlassen, der mich nämlich nicht eingeladen hat, Kritik zu üben oder die andere. Und die Funktion, würde ich sagen, so habe ich es benannt in diesem Forschungsprojekt, ist Empathie, Provokation. Also ich will nicht hören, was du an mir kritisierst, du willst nicht hören, was ich an dir kritisiere. Das ist anstrengend zu sagen, jetzt hör bitte zu, es fällt mir schwer, ich will mich eigentlich verteidigen. Und dann wirklich zu lernen. Und diese Provokation ist was, was bis ins körperliche Gefieder hineingeht. Und oft, meine ich, gehen wir weg und sagen, ja, es stimmt. Und dann kommen Gedanken von, oh, ich habe zu viel zugegeben, oh, und sie hat und so. Und das kann Aristoteles gut erzählen, wie sich die Revanchelust wieder in uns aufbaut. Man sagt, also Moment mal, ich war viel zu freundlich. Wenn ich übermorgen wieder meine Sparringspartnerin treffe, da werde ich aber mal ordentlich nachlegen. Und das ist genau das, weshalb ich Transformationszorn für das Redlichere halte. Die Verwandlung ist immer wieder am Kognitiven auszurichten, weil unsere Verletzlichkeiten, die Stimmungen und Gefühle uns von bestimmten guten, nachhaltigen, friedfertigen Konzepten auch wieder abbringen. Ja? Also ich komme mir dann als die Betrogene vor. Ich bin viel kleiner, ich bin gar nicht so groß, so generös. Generosity ist ein großes Ideal bei Nussbaum. Bin ich manchmal, aber eben nicht immer. Manchmal bin ich auch ganz kleinlich, ganz bedürftig, ganz auf Projektion. Du hast mich nicht, du hast mich nicht, du hast mich nicht, du bist. Ja? Das ist doch die Pendelwahrheit in vielen Farben und Facetten in uns.
Und du meinst, Nussbaum mit ihrem Aufklärungsoptimismus, habe ich das richtig verstanden? Nussbaum mit ihrem Aufklärungsoptimismus berücksichtigt dieses, wir sind oft klein, viel zu wenig. Die emotionale Kraft berücksichtigt zu wenig, weil sie denkt, man sieht das ein und dann ist es das schon. Während wir mit unserer etwas stärker vielleicht psychologisch orientierten Selbstreflexion sagen könnten, nee, da ist noch was anderes, da sind Dinge, die sind größer als unsere Kognition. Da, in diesem Sinne willst du das stark machen.
Ja, ja. Also vielleicht, wenn ich jetzt nicht dein Skript zerschieße.
Mein Skript darf zerschossen werden, das ist nur ein Hilfsmittel.
Ich finde ein geniales Moment bei ihr, dass sie, finde ich, schon eine gute Methode wählt, ihre für mich zu ideale, vernünftige Idee erstmal zu begründen. Und der würde ich völlig folgen. Aber sie nimmt drei Männer, obwohl sie ja sich auch als feministische Politiktheoretikerin versteht. Es sind Gandhi, King und Mandela. Ja. Und sie guckt deren Biografien an und ich finde ganz interessant, dass sie sich bei allen drei Biografien, bei Mandela am wenigsten, dran stößt, dass die so asketisch gewesen wären, wobei es auf King auch gar nicht zutrifft. Also sie will immer diese Vernunft so stark retten und alle drei Männer, meine ich, erzählen. Ich habe mir dann die Biografien mal angeguckt von den großen Schmerzen der Transformation. Also Gandhi gibt sogar die Definition raus, was Verwandlung ist und sagt, es ist suffering cum forgiveness. Also es ist die Leidensbereitschaft und nicht nach dem Motto, nur was weh tut, tut auch gut, sondern dieses Leiden daran, dass meine Konfliktpartner in nicht in der gleichen Weise, wie ich es mir wünsche, bereit ist, auf Kooperation zu gehen. Da gibt es immer Ausscheren, immer daneben. Oder Mandela sitzt 26 Jahre auf Robben Island und hat eigentlich überhaupt nicht aus gottgläubiger Motivation, aber in Auseinandersetzung mit der Stoa, die Idee, wie kann er diesen unbändigen Zorn, diese Energie in Kooperationen wandeln? Und er macht das gegen die Regeln im Gefängnis, indem er die Aufseher dazu bringt, mit ihnen zu sprechen. Und das gelingt ihm. Das wären hinterher, nachdem er befreit ist, interessante Gesprächspartner von ihm, so sie noch leben. Aber es kostet ihn einen Schmerz, der ihm die Eingeweide förmlich umdreht. Und ich denke, auch King hat von Schmerzen erzählt, Angst zu überwinden, auf der Straße zu gehen. Der war nun wirklich kein Agitprop der Straße. Er war ein gebildeter Pastor und läuft dann da so in erster Reihe. Also da brauchst Körpermut, da brauchst du sich aussetzen. Das machst du nicht aus dem FF, ist mein Eindruck.
Ja, ich versuche mir gerade also so eine Gegenfigur vorzustellen, weil du sagst, das sind alles Männer, das sind alles Heroen der Verwandlung und du betonst den Schmerz, den sie auch selber durchgemacht haben. Ich versuche mir jetzt so eine Figur wie die Medea vorzustellen, die ich ja für eine Figur halte, die die griechische Antike projiziert hat, um das Patriarchat zu rechtfertigen. Die Frau ist wild, die ist gerade zu keiner Verwandlung fähig, die tötet sogar ihre eigenen Kinder aus purer Kränkung, Beleidigung und weil sie sich einfach mit ihrer Ohnmachtsposition nicht abfinden will. Könnte man sich vorstellen, könntest du dir vorstellen, mit einer Medea, so es sie denn geben könnte, ich halte das für unwahrscheinlich, dass es sie gegeben hat in der Weise, aber mit einer dermaßen verletzten, wütenden, zornigen Frau zu sprechen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, das ist ein reales Beispiel, es gibt in Afrika eine Beschneiderin, die an dieser fürchterlichen Genitalfolter an Mädchen mitgemacht hat, das auch an ihrer eigenen Tochter, an ihren Töchtern vollstreckt hat, bis zu dem Punkt, wo eine Tochter gesagt hat, du bist nicht mehr meine Mutter, nachdem sie das getan hatte. Du bist nicht mehr meine Mutter, nie wieder mit ihr gesprochen hat, sie vollständig aus ihrem Leben ausgeblendet hat. Und diese Frau ist dann zu einer Missionarin gegen die Beschneidung geworden. Die hat sich also da, die ist sozusagen transformiert worden, hat nicht ihren eigenen Zorn transformiert, vielleicht das auch, aber vor allem ist sie durch den Zorn ihrer Tochter transformiert worden, sozusagen vom Saulus zum Paulus, also wirklich von einer Anwältin dieser schrecklichen Sitte zu einer entschiedenen und hyperaktiven Gegnerin.
Finde ich sehr überzeugend und die Geschichte der Beschneiderin kommt mir gerade wie ein Ideal vor, dieses gute Ziel der Nussbaum vielleicht mit den realen Kosten der Transformation auch im Existenziellen, also durchzuerzählen, denn eins glaube ich schon, also ich würde gerne keine mündliche Prüfung zum Medea-Zyklus machen müssen, da müsstest du mir helfen. Aber das erzählt ja auch davon, dass Familien und nahe, intime Beziehungen, auch wo Caregiving eine Rolle spielt, absolut nicht gewaltfrei sind, weil wir alle durch unsere Verletzlichkeit auch in diesen Bindungs- und Fürsorgebeziehungen manchmal das Gute, was wir scheinbar jemand tun, sehr wahrscheinlich gibt es da ja auch eine gute Idee, die Klitoris zu entfernen, um Frauen zu sozialisieren und sie gar nicht auf dumme Gedanken weiterzubringen. Nicht? Da ist ja auch eine gute Intention. Gewalt will immer gute Intentionen, die man freiwillig nicht kriegt, würde ich zunächst mal sagen. Das ist auch eine Definition von Aristoteles. Warum setze ich denn das überhaupt ein? Ja? Aber dass die Mutter bekehrt wird, finde ich grandios und denkbar ist auch, dass man Bekehrung immer wieder einholt. Es gibt ja auch das Wort, dass wir als getaufte Menschen täglich berufen sind, unsere Taufe wieder zu leben. Ne? Im Angesicht mancher Kombatantinnen würde man vielleicht finden, hoffentlich habe ich heute genug Kraft für archaischen Zorn und du musst dich wieder wie im Shortcut durch das Ganze bewegen, was du mit dem Hirn längst eingesehen hast. Aber du musst es einholen mit deinem ganzen Leib. Vielleicht kann man da auch noch drauf hinweisen, also es soll ja keine Nussbaumvorlesung werden, aber nicht umsonst setzt sie eine andere antike Geschichte an den Anfang ihres Buches zum Zorn, und das ist die Bekehrung der Furien zu den Erinnen. Und sie erzählt den Aischylos-Stoff und sagt, na ja, also die gehen als Furien und vernichten hier alles und die haben auch gute Gründe, und Athene kann ihnen spiegeln, wie sie selber in der Unterwelt der Gewalt verharren, wenn sie dieselben Kräfte zum Institution Building, gerechter Institutionen nutzen. Und nicht umsonst wird es ja auch in der Rechtsgeschichte, also die Eumeniden werden schon als die Geburtsstunde des Rechts, der Institutionen des Rechts gesehen. Aber es ist eben auch eine Vorher-Nachher-Geschichte oder das Alltagswort, ja. Mir geht das Messer in der Tasche auf, ja. Heißt, es gibt was Furioses in uns, was geweckt werden kann, und das finde ich ein interessantes Thema, nicht um es laufen zu lassen und es zu feiern, sondern um zu sagen, es kann immer mal wieder Stresspunkte geben und ich brauche die Navigation der Nussbaum und ich brauche den Beipackzettel und die Methodologie, wie ich dann mit mir klar, gnädig, in einer guten Disziplin, die nicht unterdrückt, sondern wirklich transformationsfähig ist, umgehe. Ja.
Gut, dann erstmal vielen Dank. Jetzt ist die Frage, Transformation, wenn man das jetzt biblisch denkt, wenn man jetzt auf die und auf das klassische Vorurteil zwischen den Religionen wendet, dann würde man ja, dann bleibt ja doch immer ein Rest. Und das wäre eigentlich jetzt das nächste. Transformation, ist das für dich Verwandlung ganz und gar, sodass von dem Zorn nichts mehr übrig bleibt? Oder ist das eher, wie du es, also mir kam es jetzt eben anders vor als in dem Buch, so wie du es jetzt geschildert hast, sagst du eigentlich, es kommt immer wieder zurück. Und wir brauchen das auch. Es gehört zu den vitalen Kräften im Grunde, dass es immer wieder zurückkommt. Das heißt, es ist nie ein für alle Mal passiert. Ich kann nicht sagen, so ab heute bin ich nur noch, mache ich nur noch positiven, konstruktiven, institutionalisierenden und der Schöpfung wohlwollenden Gebrauch von meinen Energien, sondern es kann immer passieren, dass ich doch wieder in eine neue Situation von Zorn gerate. Wenn ich aber etwas, eine Lehre zum Beispiel den Juden zuschreibe und sage, die haben das ja nicht, Feindesliebe haben ja nur wir Christen so ungefähr, ist ja immer gerne passiert. Und wir müssen es den anderen beibringen. Da ist immer so ein Lehrimpuls, da komme ich jetzt nochmal drauf zurück, auf den Lehrimpuls, den wir schon am Anfang hatten. Was ich für mich klar habe, will ich den anderen beibringen, und dann ärgere ich mich. Da hast du auch so ein Beispiel von einer Alphabetisierungskampagne, wo die Frauen, die da hingehen und anderen beim Lesen und Schreiben lernen helfen wollen, irgendwie genervt sind und sauer werden, weil die SchülerInnen nicht so gelehrig sind, wie sie sein sollen, und irgendwie sich dagegen wehren und eigentlich nur Geld wollen. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, ist der Irrtum, dass sie der Lehrenden, dass vielleicht, dass sie geglaubt haben, die anderen müssen das wollen, was sie wollen, und sie müssen jetzt selbst nochmal bei sich oder bei den anderen in die Schule? Wie siehst du das? Wie siehst du da dieses Wechselverhältnis?
Also ich finde es eine ganz interessante Herausforderung, und ich glaube, vielleicht könnte ein Schlüssel sein, dass es mehrere Ebenen gibt. Was ich schon glaube, wenn die Welt kein Ort ist, wo es im strengeren philosophischen Sinn Privatsprachen geben kann, dass wir wirklich ganz insular für uns bleiben mit allen Anliegen, dann ist es schon so, dass bestimmte Rahmenbedingungen verbindlich sein müssten, ich sage mal im weitesten Sinn, sich leben zu lassen. Damit würde ich auch mal ausrücken und behaupten, damit würde ich auch mich unbeliebt machen wollen, in der Hoffnung, mir fiele eine gute Methode ein, sage ich gleich was dazu, als Tante Bruselise für diese These zu sagen, auch wenn es dich nicht interessiert und du mir hier erzählst, für dich sind die höherwertig und die sollen gar nicht so viel haben oder die sollen vielleicht sogar gar nicht leben. Wir reden ja gar nicht von Dingen, die früher oder woanders sind. Wir haben das ja alles hier in der Nähe von x Konfliktlinien, die viele Tode fordern, am lebendigen Leib, seelisch, psychisch, bis hin zu den Körpertoten, die die Kriege, Migration und so weiter erzwungene fordern. Also ich würde sagen, dass die Idee, und darin kommen ja, ich würde sagen, die großen Religionen überein, auch indigene Religionen und das, was wir so den Humanismus nennen, dass jedes Wesen im Buddhismus sogar auch deutlich im Fokus alle nichtmenschlichen Wesen ein Lebensrecht haben. Nicht? Klar ist natürlich auch, wir leben voneinander und man soll nicht ins Romantische verfallen. Aber für das würde ich jetzt erstmal streiten. Wenn ich jetzt Leben bringen möchte und mir denke, ach, die armen Frauen, die können nicht lesen und nicht schreiben, die alphabetisiere ich jetzt und ich sage ihnen auch, sie sollen sich nicht von ihren Männern in der Weise dominieren lassen. Und in dieser Geschichte von Frau Chen, den Vornamen weiß ich jetzt gerade gar nicht, ein ganz interessantes, so ein Report über so ein Entwicklungsprojekt in Bangladesch. Ihr sollt auch die Religion vielleicht verlassen. Also ich habe da einen 12-Punkte-Plan, die Kultur eben mal in einem Wimpernschlag umzukrempeln. Sagen die, nö, wir haben gedacht, hier kommen Leute, die helfen uns. Also wir merken hier gar nichts von Hilfe. Was die übrigens wollten, du hast gesagt, die wollten nur Geld. Was die wollten rechnen können, um kleine Geschäfte aufzumachen, wie in den Grameen-Banken dann unter Yunus. Der ist ja in die Kritik geraten, ja. Dieser Bangladeschi, aber hat auch, glaube ich, einen Nobelpreis sogar bekommen. Also hier ging es um Empowerment, um Befähigung, selber dein Business zu machen und bei der Bank vorstellig zu werden und merken, was du mit deinem Daumen siegelst. So war es nämlich. Und als klar war, dass nicht die Buchstaben interessant waren, sondern die Zahlen, ist dieses Programm noch aufgegangen. Aber das war der Lernprozess, auf den du, glaube ich, raus wolltest. Ich komme als Heilsgestalt und weiß, was alle brauchen. Und der Rest sagt, passiert mir manchmal auch in der Hochschule, wollten wir nicht wissen. Und so wie es rüberkommt, interessiert es uns erst recht nicht. Da musst du dann überlegen. Ja. Musst du die Botschaft klarer machen oder musst du mehr fragen, wo steht denn ihr so nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, um vielleicht doch was klar machen zu können? Vielleicht auch noch ein kleiner thematischer Schlenker. Es ist bei uns immer ein bisschen aufregend. Ich habe ja nur eine kleine Gruppe wirklich religionspädagogisch studierender Menschen. Ne? Und ich bin in der sozialen Arbeit, in der Gestaltungs- und Kunsttherapie und in der Heilpädagogik und in der Kindheitspädagogik auch eingesetzt. So, jetzt gibt es Studienschwerpunkte, dass man nicht alles nach Schema F nur macht. Jetzt, wie kommt die Spiritualität rein? Wir haben das katholische Profil. Wir können nicht einfach den Herrn Jesus, den lieben Gott oder irgendwas in die soziale Arbeit verpflanzen. Aber wir haben zum Beispiel zweisemestrige Kurse gemacht, Spiritualität mit und ohne Gott als Impuls für Partizipation. Wie sind solche Konzepte zu denken? Wo sind die Grenzen? Und da habe ich mich ein bisschen, ich lobe mich jetzt hier selbst, sehr wahrscheinlich eine Untugend, geehrt gefühlt, dass die Auswertungen sagten, wir sind in diesen Kurs gekommen, weil wir nicht schnell genug die anderen gewählt haben. Wir haben das Allerschlimmste befürchtet. Zunächst sah es auch so aus, aber siehe da, wir haben noch mal verstanden, dass in Absetzung zur Idee, völlig materialistisch in die Welt zu gucken, rein behavioristisch zu steuern über Nudging, dass bereits die Orientierung an den Menschenrechten ein Transzendenzglauben beinhaltet. Ja. Ja, das ist der Vollzug desselben. Also, und auch zu sagen, warum Gottesglauben als ein Erfahrungsgehalt nicht in Opposition zu den Wissenschaften steht, das ist ja so ein spätsozialistisches, bisschen naiv-materialistisches Denken, was man nicht entlarven muss, aber korrigieren muss. Also da siehst du, da komme ich als Oberlehrerin und war total happy, dass da ein Erfolg da war. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, dass Leute plötzlich eine Motivation bekommen haben, Fragiles in ihrem Business, was man nicht einfach nur wissen und applizieren kann, bewusster nutzen zu können. Die Geisteshaltung der Hoffnung, wenn es wieder schief geht in der Familienhilfe. Die Geisteshaltung, Hoffnung zum Beispiel auch durch Grenzsetzung zu leben und nicht nur durch eine falsche tugendethische Hoffnung, die ein Mensch, der arm ist, der krank ist, der suchtgefährdet, so gar nicht vom Über-Ich leben kann. Ja. Und wenn das dann gelingt, würde ich mal denken, war es nicht gewaltvoll, eine Botschaft gebracht haben zu wollen, weil sie in Interaktion mit Menschen, wie sie da waren, justiert werden. Und da bin ich wirklich, ohne jetzt diesen Spruch nur zu bringen, als Lehrende eine ziemlich Lernende und die Anstrengung spüre ich an so Punkten, wo Widerstand kommt, merke ich, wie mein ganzer Körper reagiert. Der ist schwitzig, der ist alle Ende. Also ich ringe darum, ja, dass das gelingt und finde es aber dann auch toll, wenn es gelingt. Es gelingt nicht immer, ja. Also dass aber ich das, jetzt hier nicht rüberkomme, so als Halleluja-Pflänzchen. Aber das ist schön.
Ja? Als Halleluja-Pflänzchen habe ich auch noch nicht gehört. Also ich finde aber, wenn man die Kränkung ernst nimmt am anderen, dann kann man auch am anderen und schließlich auch an sich selbst ernst nehmen, dass man auch Erfolge feiern möchte. Man gönnt sie ja anderen, weil man weiß, wie schön es ist, einen solchen Erfolg zu haben. Und das ist einfach was durch und durch Positives. Das würde ich jetzt auch überhaupt nicht klein machen und sagen, wer von einem Erfolg berichtet, preist sich an. Das dürfen wir schon.
Da muss Narzissmus fasten in der nächsten Fastenzeit. Ja, ist natürlich auch immer eine Verführung.
Okay, das ist wieder ein eigenes Thema mit dem Narzissmus. Da würde ich jetzt im Augenblick mal nicht vertiefen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, aus dem, was du da erzählt hast, ist noch ein anderes Stichwort, das mir wichtig geworden ist in meiner Vorlektüre. Das habe ich auch irgendwo, das ist natürlich jetzt nicht auf dem Zettel da, wo ich es vermute. Aber du hast eine wunderbare Definition von Vertrauen und das hängt für mich damit zusammen, also mit dem, was die Studierenden bei dir gelernt haben in dem Spiritualismus. Diskurs. Menschenrechte ist ja, das ist ja tatsächlich eine Glaubenssache. Man kann ja nicht drumrum zu sagen, also faktisch ist es nicht beobachtbar. Es gelten keine Menschenrechte oder nur in sehr ausgewählten Bezirken dieser Welt und unter sehr prekären Bedingungen, die jederzeit angreifbar sind. Und also sie werden trotzdem gedacht, sie werden gemeinsam gehofft, sie sind aber etwas, woran wir eigentlich glauben. Und auch glauben wollen und woran wir festhalten, was wir auch mit Herzblut und manchmal auch mit unserem Leben verteidigen wollen. Was aber ja nicht beweisbar in irgendeiner naturwissenschaftlichen Kausalitätskette, in irgendeinem Experiment beweisbar ist, außer dass es den Wunsch danach gibt. Wir können ja uns immer nur gegenseitig Wünsche nachweisen. Und manchmal auch die erfreulichen Reaktionen aneinander beobachten, wie das ist, wenn ein Wunsch erfüllt wird und die unerfreulichen Reaktionen, wenn er partout nicht erfüllt wird. Aber wir können nirgends nachweisen, dass das in der Welt ist. So wenig wie die Seele oder irgendwas. Wir sehen ihre Spuren, wir sehen die Sehnsucht nach etwas und wir können nicht sehen, sondern eigentlich nur glaubend projizieren, dass etwas sein soll. So scheint mir. Und mir scheint noch etwas anderes wichtig, auch in der monotheistischen Tradition, in der jüdischen und in der christlichen, das Bilderverbot. Denn zu diesem, was wir als Transformation hier beschrieben haben, was du als Transformation auch in diesem Zorn und in diesem anderen Aufsatz, den ich mal kurz, da halte ich jetzt mal kurz ein Buch in die Kamera. Ich weiß gar nicht, ob das richtig rumgelesen wird. Das heißt jedenfalls, war Jesus der erste Minimalist und die ersten 125 Seiten darin sind von Annette Edenhofer und haben eigentlich eine Auslegung des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte zum Inhalt. Einerseits, indem sie es übersetzen in einen Minimalismus, aber es ist eigentlich viel mehr. Und es sind da drin Sätze, die ich einfach nur faszinierend finde, unter anderem eine Definition von Vertrauen. Vertrauen, sagst du, da ist kein romantisches Gefühl, sondern es ist die bewusst getroffene Entscheidung, jedem Menschen oder dem Menschen, dem ich es gebe, immer wieder eine reelle Chance zu geben, sein Verhalten zu ändern. Auch da wieder diese ungeheure Dynamik in der Beschreibung der Verhältnisse. Ich muss zugeben, das ist das, was mich am meisten für deine Texte eingenommen hat, in so ziemlich allen, auch dem Podcast, die Edenhoferin, den du machst, in den kleinen Texten zur Feinschwarz und zu anderen Gelegenheiten. Es ist eine ungeheure Dynamik in deinem Werk, die immer wieder vor und zurück geht, also die Beziehung wirklich nicht nur sagt, Beziehung ist wie ein Tanz, sondern die selbst tanzt. Also die selber sagt, mal sind wir so, mal sind wir so, aber wir haben die bleibende Aufgabe eigentlich, immer wieder das Destruktive zu transformieren, immer wieder zu erkennen, warum ist das destruktiv, immer wieder vielleicht auch mal den eigenen Zorn zu umarmen, wenn ich damit nicht zu weit gehe und zu sagen, ich brauche diese Energie jetzt und will sie aber kreativ, positiv, konstruktiv wenden. Dann ist es manchmal so schwungvoll, entschuldige, dass ich das noch mache, ist es manchmal so schwungvoll in dieser Lukas-Interpretation, dass man sich fragt, wieso eigentlich, wenn das seit 2000 Jahren unterwegs ist, wenn das der Grundstoff oder einer der Grundtexte der christlichen Kirchen ist, wieso haben wir diese Wahnsinnskirchengeschichte? Wie kann das eigentlich sein? Wie kann von dieser permanenten Minimalisierung, die immer wieder neu aufgegeben wird, die von den Ordensgründungen immer wieder wiederholt wird, die von der Reformation wiederholt wird, die von jeder einzelnen Reformbewegung immer wieder erinnert wird, wieso geht es immer wieder schief? Wieso kommt immer wieder die Maximalisierungsbewegung? Wieso kommt immer wieder diese Brutalisierung, diese ungeheure Gewaltgeschichte? Wie hast du dafür irgendeine Erklärung oder hast du dazu einen Gedanken? Fragen wir mal lieber so.
Also ich würde sagen, den Gedanken, den ich habe, den habe ich sozusagen geschenkt bekommen, denn eigentlich wollte ich gar keine Diss über Martha Nussbaum schreiben, sondern über René Girard, der eigentlich den Scapegoating, den Sündenbockmechanismus in der Literatur gefunden hat, dann als intellektueller Franzose eine christliche Bekehrung irgendwann hinlegt und dann die ganzen Texte des Ersten und Zweiten Testaments so liest. Und ich hatte Lukas, man kennt ja so Spitzenstellen vom barmherzigen Vater, verlorenen Sohn, barmherzigen Samariter. Aber als ich das, was wir, meine beiden KollegInnen haben dann noch mitgeschrieben, als wir so den Plot verabredet haben, habe ich gedacht, und da hat mir zusätzlich zu Girard noch ein Exeget aus Cambridge, Joel Green, geholfen, der gerade 21 ein Buch zu Lukas vorgelegt hat und gesagt hat, das ist eigentlich ein Buch zur Liebe und wie sie schief geht. Und das ist ja auch meine Definition dann von Zorn gewesen, zu sagen, Zorn ist das Drama der Liebe. Also es gibt diesen gewaltfreien Zorn, der nicht bequem und billig ist, der auch Schmerzen verursacht, aber der nicht dem Gewaltfanal dieser Eskalation verfällt, sondern die Energie fürs Gemeinsame hält, nicht? Und wenn du jetzt fragst, warum geht's schief, da kann man bei Lukas einiges lernen. Ich würde sagen, alles, was auch PädagogInnen und PsychologInnen und auch die Sozialpsychologie gerade, meine ich, wieder gut erforscht und vor allen Dingen die Evolutionsbiologie hervorholt. Wir wissen eine ganze Menge. Wenn wir aber verwickelt sind, sind wir eben in diesem Tanz mit uns selbst, was dominant ist. Und wenn wir anfangen mit Fingerpointing, andere niederzumachen, nicht mehr hinzuschauen, dann ist es immer etwas, das ist die Erklärung, Verletzlichkeit wird spontan aus dem Überlebensmechanismus überkompensiert in Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung und schon präventiv. Und das wird gefährlich, weil ich stecke damit andere auch an. Das ist ein Muster, was kopiert wird. Und ein Stück, würde ich sagen, sind wir auch entschuldigt, weil wenn das stimmt, dass Fight, Flight, Freeze und auch sehr wichtig Fiddle, das Verlachen, das Bagatellisieren, wenn das Evolutionsmechanismen sind, wenn ich unter Druck gerate, doch noch durchzukommen und wenn das stimmt, dass die in unserem ersten Entwicklungsjahr von der Geburt bis zum Ende der Babyzeit auch mit dem Hungerschrei nochmal durchlebt werden und wenn sie in jeder Krise aktiviert werden, sagt die Theologie, viele wollen es ja nicht mehr hören. Ich finde es sehr wahrscheinlich verständlich, weil mit der Erbsünde so viel Schindluder getrieben wurde, so sexuell obsessives ausgelegt wird bei Augustinus. Aber die Erbsünde ist ein cleveres Ding, weil sie uns ein Stück entschuldigt, warum wir eben immer wieder reinfallen und wieder besseres Wissen sogar gewalttätig werden und sagen, ach komm, das ist doch nicht so schlimm, obwohl es ganz schlimm ist. Oder uns totstellen, wenn jemand wirklich scheinbar ja nicht besonders harsch, aber doch gedemütigt wird in unseren Konferenzen, leicht ironisiert wird. Es ist ja alles nichts, was mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt bringt, aber was da ist, was wir auch spüren, was dich Kraft kostet. Jetzt aus so einem Beiständerinnen-Modus zu sagen, na, so ist halt das Leben, zu sagen, ich wünsche mir, dass es hier anders ist. Du machst dich angreifbar. Ja. Und ich würde halt sagen, Unsere große Verletzlichkeit als nicht ganz Anerkannte ist dieser Fallstrick, dass wir immer wieder in die Überkompensation gehen. Und eine vernünftige Theologie der Sünde, die nicht skrupulant macht, sondern die dieses Störpotenzial framed, ist, meine ich, ganz in Allianz mit dem Stand, wie gesagt, der Evolutionsbiologie, der Sozialpsychologie. Und das versuche ich auch für die Studierenden zusammenzubringen. Ich meine, der Milgram-Versuch oder sowas. Ja. Warum gehen Leute aus besten Intentionen, nämlich jetzt Wissenschaft zu fördern, so weit, so wie das Versuchssetting suggeriert, den tödlichen Stromstoß zu geben? Wir sind bereit, du hast es am Anfang schon mal gesagt, die Mittel wirklich zu heiligen, wenn wir nur irgendwie denken, da ist auch unser Lebensplatz, da tun wir was Gutes. Also wenn wir mal anerkennen, wie weit wir auch verführbar sind, dann könnten wir schon wachsamer durch die Welt gehen und dann kommt was anderes. Auch evolutionsbiologisch gerade nochmal neu erforscht. Antje Boetius hat es für Kooperationen am Meeresboden, ganz alte Biotope, da gibt es schon 100.000, 40.000 vor. Die haben ganz starke Kooperationsimpulse und das ist auch eine Wirklichkeit, die in uns, nicht nur weil wir da irgendwie auch wohnen auf dieser Welt, sondern weil solche Wirklichkeiten in unseren Zellen als kollektives Gedächtnis ja wirklich geborgen zu sein scheinen, das wohnt auch in uns, dieses wahnsinnige Kooperationsfähigsein, dieses wirklich aus Großzügigkeit zu sagen, nee, ich hätte es gern, aber ich freue mich, dass du es hast, ohne dass es betulich ist. Das haben wir auch. Aber die Geschichte muss klar und richtig erzählt werden. Und das wäre vielleicht so mein Anliegen. Und Lukas ist ein Fuchs. Lukas ist manchmal, als dann zum Beispiel Pontius Pilatus schon die ersten Morde zur Abschreckung begeht, wird geschildert, natürlich auch so ein bisschen anti-judaistisch kommen, also jüdische Menschen und sagen, oh, der hat jemand umgebracht, Jesus kannst du doch nicht gut finden. Und Lukas lässt den Protagonisten Jesus sagen, wo wart ihr? Wart ihr da? Habt ihr es unterbrochen oder habt ihr nur zugeguckt mit großen Augen, so nach dem Motto, Heiliger St. Florian, zünd das Haus vom Nachbarn an, dann war es ich nicht. Ne? Ja. Und da sieht man schon ganz viel. Also es ist war für mich selber lehrreich. Und
ja, du hast es auch geschrieben. Du hast auch geschrieben, die Macht der Zuschauerinnen wird oft unterschätzt. Und wir müssen als einen der ersten Schritte gegen Mobbing, hast du dann in diesem Kontext auch geschrieben, erkennen, welche Macht einzugreifen wir auch wirklich haben. Mhm. Also das kommt mir jetzt aus dem, was du eben gesagt hast, auch wieder sehr stark entgegen. Passt zu einer anthropologischen Theorie von einem Herrn Thomas Selleck, heißt er, glaube ich, der gesagt hat, wir sind deswegen so eine dominante Gattung geworden, weil wir sehen können, wohin der andere guckt. Anders als die anderen Primaten können wir durch den Schnitt unserer Augen erkennen, wohin der andere schaut. Und indem wir das erkennen, können wir viel geschickter, schneller zusammenarbeiten. Also tatsächlich, ja, das ist bei uns angelegt. Und manchmal glaube ich sogar, das ist aber jetzt eine kleine Provokation, die ich gegen Ende dann doch nochmal versuchen muss. Manchmal kommt es mir so vor, wenn so viel Einheit und Kooperation gepredigt wird, dann ich denke immer, wir haben das doch sowieso schon. Müssen wir nicht erstmal den Egoisten erfinden, gegen den wir hier permanent anpredigen? Natürlich haben wir überall diese Leute mit der Sieglogik, natürlich haben wir überall die Leute mit der Rachelogik. Aber ist wirklich Kooperation das, was wir an dessen Stelle setzen müssen? Das haben wir doch auch. Was wäre, müssen wir da theologisch nicht nochmal anders denken?
Ja, also ich würde ja behaupten, Kooperation hat ziemlich wenig mit Einheit zu tun, auch wenn es so ein Nomen ist. Kooperation ist immer ein Spannungsgeschäft, ein Balancegeschäft mehr, also wenn man es beschreibt. Ja? Also nach gelungenen Kooperationsabschnitten, da ist ja auch die Demokratie ein ganz gutes Beispiel mit allen Fallstricken. Ja? Kooperation kostet immer den Ausgleich der Parteien. Ja? Und die Demokratie lebt auch davon und das ist ist eine unangenehme Andersheit, dass ja nicht, also Mehrheiten werden organisiert, aber die Stärke ist doch, dass Minderheiten geschützt werden. Ja. Die, die du gar nicht wolltest, die sollten gar nicht kommen, die werden dir irgendwie lästig. Mhm. Und da kommt das alte Wort des Ersten Testaments, nicht? Das gibt es ja mehrfach. Aus Ägypten habe ich dich gerufen, ja? Du bist fremd, geh mit dem Fremden der Fremden gut um, denn du warst auch fremd, ja? Und das wäre doch interessant, also auch, glaube ich, ökonomisch-empirische Studien sagen, der aufgeklärte Egoist, die aufgeklärte Egoistin müsste erst noch erfunden werden. Unsere Welt sieht tatsächlich weitaus schlimmer aus, weil die Nachhaltigkeit, die der aufgeklärte Egoismus ja bereit wird zu investieren, um eine gewisse Vorhersehbarkeit von nicht drohenden Unannehmlichkeiten zu haben. Das machen wir ja alles gar nicht. Ja? Mhm. Wobei ich gar nicht meine, dass man im aufgeklärten Egoismus so happy werden kann, weil da fällt mir noch was ganz anderes ein. Im Sozialarbeiterischen wird häufig ICD, also dieser International Catalog of Diseases mit allen Licht und Schatten, man definiert und so weiter. Burnout ist ja nicht drin, ist eine Zusatzziffer. Warum kann es denn sein, dass jemand, der immer clever seine Zukunft organisiert, auch im Privatleben professionell, scheinbar in der Lebensmitte Gefahr läuft, in einer bestimmten Geisteshaltung, dass er wie müde mürb, fast depressiv auf seinem, nicht Aschehaufen, sondern auf seinem Erfolgsglücksberg hockt. Und im MRT kann man scheinbar zeigen, also kann ich jetzt nur zitieren, dass Menschen, die auf Risiko gehen, sich auch mal was kosten lassen, ohne den Nutzen davon schon einzupreisen, dass die eine andere Spannweite im Hirn haben und dass da mehr Glückshormone und mehr Endorphine ausgeschüttet werden. Also mal gucken. Ich meine, die Evolutionsbiologie war vor 20 Jahren sehr wahrscheinlich der schärfste Feind von jeglicher Spiritualität. Im Moment erlebe ich so, dass ein Mordsturn ist. Aha. Wichtige ForscherInnen sagen, Freiheit gibt es nicht, das ist alles predicted, aber trotzdem sind die Beobachtungen so, dass sie auch mit Konzepten von eingeschränkter Freiheit absolut gut zusammengehen. Also wir können da eine ganze Menge lernen. Zum Beispiel Robert Sapolsky, der Freiheit komplett bestreitet und der ein weltberühmtes Buch mit dem Titel Behave geschrieben hat. Das ist ein gern gesehener Talkshow-Gast bei katholischen Pfarrern an der Westküste. Und der kommt auch gerne und erklärt sehr gut, wie Freiheit beschnitten ist, wie Freiheit eingegrenzt ist und wie Freiheit aber doch im Lernen gestaltet werden kann. Und da ist, da schließt sich der Kreis, immer was im Lernkasten steht, Kooperation ist ein Ringen, ist ein gewaltfreies Kämpfen, ist manchmal ein Tanzen, aber ist sicher nie ein Einheitsbrei. Kooperation ist dann am stabilsten, wenn am Rand, im Fraktal, wenn man sich das so verbunden vorstellt, ganz neue Sachen auftauchen. Also von daher wäre das nicht so dieses Umarmen, wir schicken jeden zum gleichen Friseur mit dem gleichen Gebetbuch und dann kann ja nichts mehr passieren, nicht? Dann passiert es vielleicht erst recht. Also das wäre nicht der Gedanke.
Okay, das ist ja fast schon ein Schlusswort, ein großes Plädoyer für die Vielfalt und fast mehr als ein Plädoyer. Eigentlich sagst du auch da, sie ist eigentlich schon da. Zurzeit sagt uns das die Forschung. Wobei ich natürlich noch zwei Sachen dann doch irgendwie fragen würde. Einmal denke ich selbst, jemand, der als Evolutionsbiologe die Freiheit bestreitet, wird in einer Gesellschaft leben, in der ein Rechtssystem gültig ist und kein Rechtssystem funktioniert ohne die Annahme der Freiheit. Ich kann ja niemanden für irgendwas bestrafen, das er total determiniert getan hat, sondern ich kann ihn ja nur zur Verantwortung ziehen, wenn geklärt ist, dass er auch hätte anders entscheiden können. Und das heißt, auch diese Freiheit selbst ist ja sozusagen ein Glaubensding. Wie die Menschenrechte auch. Also das heißt, ich muss an irgendeiner Stelle daran, und es ist ein bisschen paradox, ein erzwungenes Glaubensding.
Ja.
Ich muss irgendwie daran glauben, um sie zu wollen und auch um sie anderen zu unterstellen sogar. Mhm. Ich kann nicht mal wütend sein über jemanden, wenn ich denke, er kann das ja gar nicht selber gemacht haben. Also das heißt, wir unterstellen ein Selbst, wir wollen ein Selbst sein und wir wollen auch ein Selbst in den anderen sehen. egal was uns die Hirnforschung sagt. Und schön, wenn sie uns inzwischen sagt, wir sind es vielleicht wirklich.
Genau, es gab doch diese Talkshow mit Gerhard Roth, der ja auch die Freiheit bestritten hat und gesagt hat, auch im Strafrecht gehört eine anständige Medikamentierung hin, vorher behavioristisches Training, und sich aufgeregt hat über Leute, die die These bezweifeln. Und dann sagt eine wache Moderatorin, also diese Aufregung kann ich jetzt nicht ganz verstehen, wenn sie die Freiheit bestreiten. Ja, also von daher, ich meine, auch bei Sapolsky die interessantesten Diskussionssequenzen mit diesen katholischen Pfarrern, sage ich jetzt mal, sind, wie kommt es zu den Lernloops, die mehr Gewalt in die Welt bringen, weil der guckt sich nämlich sehr wohl Genozide around the globe an, warum das so ist, und auch die Schimpansen sind nicht nur friedlich, die Schimpansen haben auch ein ausgeklügeltes Scapegoating-System, nur die Bonobos regeln das über den berühmten Sex und sind nicht gewalttätig, aber warum ist das so? Und dann guckt er sich an, warum gibt es Lernloops, die unglaublich kooperativ dann sind, weil diesen Begriff gibt es auch und der scheint auch in der freiheitsbestreitenden Theorie positiv besetzt zu sein. Also meine Intuition wäre für jetzt, es gibt sehr viel weniger Freiheit, als wir uns glauben machen wollen, aber das entlässt uns nicht, sondern das entlässt uns positive Freiheit in dem Rahmen zu kultivieren, die wir haben. Und es gibt aber auch nicht so wenig Freiheit wie diese ganz Delete-Konzepte. Also das kommt mir auch unplausibel vor mit dem Einwand, den du eben gebracht hast. Ja, vielleicht ist auch für mich eine der interessantesten Sachen, die eigentlich auch klar sind, biblisch entsteht die Welt aus dem Tohu Wabohu, aus dem gewalttätigen Widerstreit der Kräfte. Das ist eigentlich sehr ehrlich und in Allianz mit den Wissenschaften. Warum ist denn die Schöpfung sehr gut im Garten und in den sieben Tagen? Warum steht es denn zuerst? Weil es das grundsätzlich Gute ist. Wir sind noch da, weil wir kooperieren, nicht weil es auf der Zeitachse das Erste war. Das sind ja auch so naiv-theologische Erzählungen, Schöpfung, Fall, Erlösung. Nicht? Da Gott hat es gut gemeint, wir haben es verbockt, jetzt können es die Guten wieder gut machen. Ja. Es war schon immer ein wilder Widerstreit mit paradiesisch-himmlischen Inseln und da kannst du dich jetzt für entscheiden. Denen kannst du trauen im Angesicht einer Zweidrittelwelt, die zum Himmel schreit, theologisch gesprochen. Und es macht irgendwie, glaube ich, doch froh, würde ich behaupten, wenn einem das gelingt. Und zwar nicht nur, um seinen Pelz zu retten, sondern weil, du hast das Wort Tanz gebracht. Kooperation hat auch was von Tanz, von Resonanz, Helmut Rosas Erfolgsbuch, da ist sowas drin, was Lohn im Mühen ist. Und das bleibt dann nicht und es geht weiter und es gibt Nächte und Dunkles und Irritierendes, aber es gibt vieles, und das kann man ja auch bewusst meditieren lernen, was schon so gut ist. Ja?
Und das ist jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Deswegen werde ich auf weitere Fragen verzichten. Ich finde, das ist einfach eine wunderbare Anregung, die ich hier einfach mitnehme. Diasporische Situation hin oder her, die kann uns gerade helfen, vielleicht sogar, dieses noch einmal neu zu meditieren und zu sagen, was haben wir denn, was glauben wir denn, wo wollen wir hin und was sehen wir im anderen, der vielleicht anders glaubt und anders denkt, und wo finden wir da vielleicht auch etwas, was wir gemeinsam meditieren oder diskutieren können. Ich bedanke mich bei allen für das Interesse und bei dir ganz besonders für deine wunderbare, lebhafte Auskunftsbereitschaft. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir, du hast sie provoziert und so ist es gut.
Gut, auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiedersehen, alles Gute.